man ist schon so ein bisschen komplett verkabelt von oben bis unten, ne?
Ja. Ich hoffe, du fühlst dich auch ein bisschen nach Wissenschaft.
Ja. Fühle mich, als ob wundervolle Erkenntnisse überall aus mir in die Kabel strömen.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Ihr habt es gehört. Ich habe eine Nacht im Schlaflabor verbracht. Bei dir in Basel, Christine.
Genau. Du warst eine Nacht bei uns im Forschungsschlaflabor an der Uni Basel und ich durfte dich mit Elektroden bekleben und dir, also beziehungsweise eher deinem Gehirn, beim Einschlafen zuschauen.
Wir klären in dieser Folge, was passiert in einem Schlaflabor? Wie sieht's da eigentlich aus? Und auch, wer könnte da mal hingehen? Und wir machen natürlich auch wieder einen Schlafmythen-Check, wie in jeder Folge. Denn es gibt viele gruselige Geschichten über Experimente im Schlaflabor. Einige davon stimmen sogar.
Ja, und ihr werdet auch erfahren, warum ich Ilka morgens gefragt habe, wie sie bei uns geschlafen hat. Auch wenn ich das ja eigentlich einfach in den Daten hätte nachschauen können. Und Spoiler, habe ich nicht nur gemacht, weil ich, glaube ich, ein netter Mensch bin.
Wir sprechen hier bei Überschlafen jede Woche über ein neues Schlafthema. Wer sind wir? Christine, stell du dich doch mal selber vor heute.
Ja, ich bin Dr. Christine Blume, Schlafforscherin an der Uni Basel und das Schlaflabor ist mein Arbeitsplatz.
Und ich bin Ilka Knigge, ich bin Moderatorin bei Deutschlandfunk Nova und Wissenschaftsjournalistin. Ich darf an der Stelle auch erstmal Danke sagen für eure ganzen Mails an überschlafen@deutschlandfunknova.de. Da könnt ihr uns ja Themenvorschläge und Feedback schicken. Und es ist schon sehr viel angekommen. Danke an der Stelle. Aber zurück zum Schlaflabor. Seit klar ist, dass wir diesen Podcast machen, stand das ja bei uns auf der Liste, dass ich da mal zu dir komme und eine Nacht im Labor schlafe.
Ja, das ist natürlich eine Erfahrung, die muss man in so einem Podcast einfach mal teilen.
Für alle, die sich gar nicht vorstellen können, wie es dort aussieht, würde ich sagen, los geht's. Es ist irgendwas zwischen 22 und 23 Uhr und Christine und ich treffen uns an der Uni.
Wir sind jetzt am Eingang zur Chronobiologie und gehen jetzt gleich ins Schlaflabor.
Stellt euch die Uni-Bib vor. Ich habe das Gefühl, da schlafe ich jetzt.
So, und jetzt gehen wir in den Keller.
Warum ist es eigentlich im Keller? Darf da kein natürliches Licht hin?
Genau, das ist mit der Grund. Also das ist einerseits geht es natürlich darum, dass keine störenden Geräusche sind. Also wir sind relativ nah am Flughafen, das würde man sonst wahrscheinlich hören. Und ja, wir machen ja viele Studien mit Licht und das gibt uns die Möglichkeit, dass die Probandinnen und Probanden kein natürliches Licht sehen.
Also ich habe jetzt kein Fenster?
Nee. Genau, wir müssen am Gang jetzt einfach ein bisschen leise sein, weil ich weiß nicht, ob schon jemand schläft. Ich glaube es zwar nicht, aber wir schauen mal.
Wie viele Leute sind denn heute da?
Heute schlafen 3 Leute hier.
Ah ja,
okay. Also ich zeige dir jetzt erstmal unseren technischen Raum, da wo die ganzen Geräte stehen.
Okay. Hallo? Hi.
Hi.
Okay, also ich sehe hier schon einen Bildschirm, wo man ein Bett sieht. Ist das Bett meins?
Nee.
Aber ihr sitzt hier und beobachtet die Leute dann mit der Kamera?
Naja, wir schauen halt so ein bisschen, was die machen, ob die alles richtig machen, so wie wir das möchten. Und es ist natürlich auch ein bisschen so ein Sicherheitsaspekt dabei.
Bekomme ich da auch eine Kamerabeobachtung?
Nee, ich glaube, bei dir können wir es eigentlich auslassen.
Okay. Wie unangenehm.
Es geht hauptsächlich darum, dass die zum Beispiel nicht einschlafen, weil das sollen sie nicht, solange wir das nicht wollen. Oder wir haben hier auch eine Zentrifuge, wo wir unsere Speichelproben für die Melatoninmessungen zentrifugieren direkt. Und zum Beispiel da hinten siehst du schon, da läuft schon ein EEG. Mhm. Die Person ist aber auch jetzt noch wach, sitzt da auch noch an dem Schreibtisch. Da wird jetzt einfach das EEG quasi während der Wachheit schon aufgezeichnet. Ja, und nachher sehen wir da auch dein EEG.
Ah, this is where the magic happens, ja? Okay.
Also die Magic passiert natürlich in deinem Kopf, aber wir können die ja anschauen, ja.
Jetzt habe ich mir irgendwie, ich habe mir das so ein bisschen arztmäßiger vorgestellt. Ich muss sagen, woran mich das hier erinnert, ist, ich habe als Kind mal so einen Computerkurs gemacht. Also rechts 3 Rechner, links 3 Rechner und Leute, die davor sitzen.
Ja, Schlafforschende arbeiten auch ganz schön viel am Rechner, ja. Ja, und hier siehst du auch schon die EEG-Hauben. Davon wirst du nachher auch eine aufbekommen. Da sind ganz viele Elektroden drin.
Leute, das sieht einfach aus wie so ein trauriges Taschentuch oder so. Weißt du, so ein Spüllappen oder so mit Kopfhörern draufgeklebt. So sieht es ein bisschen aus.
Ja, mit ein bisschen Fantasie. Aber lass uns doch mal dein Zimmer für heute Nacht anschauen.
Okay, gehen wir rüber.
Kannst du dein Licht
und Kekse? Oh, Christine hat mir ein Schlaflicht und Kekse mitgebracht.
Genau. Labor 2. Ja, das ist deins. Ja, und das ist mein Lieblingslabor. Da habe ich meine erste Studie hier aufgezeichnet.
Oh. Also es schaut ein bisschen aus wie eine Mischung aus Krankenhaus und Hotel. Irgendwas dazwischen. Oh, und es gibt viele Bücher. Also lesen darf man, ja?
Ja, lesen darfst du. Und schau mal, da hinten sind auch Spiele.
Ach, Spiele spielen dürfte ich auch.
Ja, weil unsere Probandinnen und Probanden ja teilweise echt viel Zeit hier drin verbringen. Also die sind manchmal den ganzen Tag einfach da. Mhm. Und dürfen aber eben aufgrund des Lichts kein E-Reader oder einen Laptop oder so benutzen. Naja, und wir wollen ja nicht, dass denen langweilig wird.
Aha, also ich habe sogar auch mein eigenes Buch mitgebracht, weil ich mir dachte, und ein Radio ist da auch. Ich könnte Radio hören. Okay, ah, da gibt es sogar einen kleinen Sessel.
Ja, das ist unsere Chill-Out-Area. Nee, wir wollen ja nicht, dass unsere Probandinnen und Probanden am Tag schlafen. Und eigentlich auch nicht, dass sie sich am Tag aufs Bett legen. Und wenn die aber den ganzen Tag da sind, dann ist es natürlich auch blöd. Sie müssen auf so einem Bürostuhl die ganze Zeit sitzen. Und deshalb haben wir uns entschieden, so einen Sessel dann noch reinzustellen.
Ja, ich habe mich eh schon gefragt, habe ich irgendwelche Regeln? Also kann ich irgendwie was hören zum Einschlafen oder ist das blöd? Oder kann ich irgendwie lesen oder irgendwas?
Also es wäre ideal, wenn du mir morgen früh sagen kannst, wann du das Licht ausgeschaltet hast. Ja, weil sonst weiß ich ja nicht, ab wann ich die Schlafmessung eigentlich beginne. Mhm. Und wenn wir jetzt irgendwie uns sowas anschauen, wie viel Zeit du schlafend verbracht hast in der Zeit, die du wirklich schlafen wolltest, dann muss ich ja wissen, wie lange die Zeit war, in der du schlafen wolltest.
Kannst du eigentlich gut schlafen im Schlaflabor?
Oh, ich habe schon so viele Nächte hier geschlafen, ja. Ja.
Aber um zu betreuen oder hast du dich hier selber erforscht?
Nee, um zu betreuen.
Und dann schläfst du dann in so einem Zimmer?
Ja. Was ich dir auch gerade noch sagen kann, ist da hinten, da siehst du, das ist das eine Teil von so einem Intercom. Mhm. Also wir können mit dir kommunizieren. Ich kann dir das nachher auch mal zeigen. Du hörst uns, wenn wir in diesem technischen Raum sind, nicht immer, sondern nur, wenn wir das wollen. Aber wir hören dich immer. Also das ist auch so ein Sicherheitsding. Wenn irgendwas heute Nacht wäre und du, was weiß ich, du müsstest auf die Toilette oder du würdest dich nicht wohlfühlen oder so, dann rufst du einfach und dann ist jemand da. Aber jetzt holen wir dir erstmal Bettwäsche.
Okay.
Deckenbezug. Kissenbezug.
Danke.
Die Fußmatte für nach dem Duschen. Ein großes Handtuch. Und jetzt brauchen wir hier noch den Spannbettbezug.
Hi.
Ja, dann beziehen wir mal dein Bett.
Christine, jetzt haben die meisten wahrscheinlich schon mitbekommen, in dem Schlaflabor, wo du arbeitest, da sind gar keine Menschen, die Schlafprobleme haben, oder?
Manchmal machen wir auch Studien, da haben wir Probandinnen und Probanden, die Schlafprobleme haben, aber in der Regel, also seit ich in dem Schlaflabor arbeite, und das ist seit 2019, haben wir eigentlich keine Studie durchgeführt, wo Patientinnen und Patienten mit Schlafproblemen da waren, sondern nur meistens junge und ziemlich gesunde Probanden.
Dann erklär doch bitte mal den Unterschied zwischen einem Forschungsschlaflabor, das ist das, wo du arbeitest, und einem klinischen Schlaflabor, also da, wo die Menschen hingehen, die Schlafprobleme haben.
Also so von der Schlafmessung ist es gar nicht so ein Riesenunterschied. Da machen wir eigentlich das Gleiche. Wir haben einfach so ein bisschen anderen Fokus. Kann auch zum Beispiel sein, wir haben häufig mehr Elektroden am Kopf, weil uns auch noch andere Prozesse im Gehirn, so Verarbeitungssachen oder so im Gehirn in der Nacht interessieren, einfach aus einer Forschungsperspektive, die aber jetzt für eine Beurteilung des Schlafs, und darum geht es ja im klinischen Schlaflabor, also zu schauen, ist da irgendwas, was nicht so ist, wie es sein sollte. Ja, da brauchen wir zum Beispiel manchmal einfach noch mehr Elektroden oder so. Was bei uns natürlich einfach anders ist, ist, dass bei uns alles sehr standardisiert ablaufen muss. Also man hat jetzt gehört, die Probandinnen und Probanden haben kein Tageslicht. In unserem klinischen Labor, das wir auch bei uns auf dem Campus haben, da gibt es natürlich ein Fenster. Ja, und zum Beispiel bei uns im Labor ist es auch so, dass die Temperatur und auch die Luftfeuchtigkeit reguliert wird, einfach um da wirklich so kleinste Unterschiede, die vielleicht doch dann einen Unterschied machen, bei Studien auszuschließen.
Alles klar, also ich fasse mal zusammen. Ihr versucht, einen neutralen Raum herzustellen, bitte möglichst wenig irgendwelche Einflüsse. Und wer wirklich eine Schlafstörung hat und gucken lassen möchte, was da los ist, der soll im Schlaflabor vielleicht möglichst eher so schlafen wie zu Hause. Also gibt es ein Fenster und da legt man sich so hin, wie man jetzt denkt, wie zu Hause vielleicht auch am gemütlichsten ist, oder?
Genau, das hast du super zusammengefasst.
Was kommen dann für Leute zu euch? Du hattest mir schon mal gesagt, das sind viel auch Studentinnen und Studenten.
Genau, die müssen natürlich die Einschlusskriterien erfüllen und dürfen keine Ausschlusskriterien erfüllen. Aber solange das junge, gesunde Schläfer sind, Schläferinnen auch, ja, können die an unseren Studien teilnehmen. Und manche machen das wirklich auch, um da einfach ein bisschen Geld zu verdienen. Man wird ja dafür bezahlt dann auch. Und das ist schon ein ganz guter Nebenjob.
Wie viel kriegt man da so?
Die bekommen bei uns für eine Studie, es dauert dann meistens so 4 Wochen und es ist schon auch so, dass die schlafen dann 4-mal bei uns im Labor und müssen sich auch zwischendurch an einen festen Schlaf-Wach-Rhythmus halten und so. Also es ist nicht so wenig anspruchsvoll und da bekommen die so 1000 Franken.
Das ist schon ein ganz netter Nebenverdienst. Ich kann sagen, ich hätte das bestimmt als Studentin auch mal gemacht, weil ich weiß ja jetzt, wie es ist. Ich muss aber auch sagen, da kommen ja jetzt noch ein paar Dinge, in die können wir jetzt gleich mal reinhören. Die habe ich mir ein bisschen weniger aufwendig vorgestellt. Ich war nämlich auch ein bisschen nervös, vor allem als du angefangen hast, ein Tablett mit Dingen vollzuräumen, die wir brauchen. Wir gehen gleich zurück zum Abend im Schlaflabor. Du bereitest mich nämlich hier gerade vor für mein EEG. Aber noch ganz kurz, bevor wir darüber gehen. Was ist ein EEG für alle, die das noch nie gehört haben?
Ein EEG, also das EEG ist die Abkürzung für Elektroenzephalographie und das ist eine Hirnstrommessung. Also wir hören quasi dem Gehirn ein bisschen beim Arbeiten zu. Und für uns ist das ganz wichtig, weil wir zum Beispiel am EEG sehen können, ob jemand eingeschlafen ist oder in welchem Schlafstadium sich die Person befindet.
Und für mich war das reichlich ungewohnt.
Ich suche mir jetzt einfach nur mal alle Sachen zusammen, die wir gleich brauchen. Also Elektroden, ein Stift für die Markierung, ein Maßband, aber wir können auch deinen Kopf eigentlich direkt hier ausmessen. Und dann weiß ich, welche EEG-Haubengröße du brauchst.
Ja, gut.
Es wäre gut, wenn du jetzt schon mal abschminkst und Zähne putzt und vielleicht zumindest obenrum deinen Schlafanzug-Oberteil schon anziehst, weil das ist ein bisschen ungeschickt, wenn man so die Paste dann in der Haube hat und dann doch mal irgendwas drüber ziehen muss.
Aber wenn du magst, kannst du reinkommen.
Gut, dann komme ich jetzt.
Was hast du alles Feines mitgebracht?
Also ich habe hier die Halterung fürs EEG. Das ist nicht so spektakulär. Dann einen Plan, wo ich die Elektroden hinkleben muss. Das ist auch nicht so spektakulär. Da habe ich die EEG-Haube. Dann habe ich noch einen Atemgurt. Da gibt es so einen Dehnungssensor drin. Und jedes Mal, wenn man einatmet, dann gibt es eben elektrisches Signal, was wir auch aufzeichnen. Damit könnte man Atemaussetzer sehen, die du sicher nicht hast. Aber ich dachte so, für die Full Sleep Lab Experience braucht man einen Atemgurt. Und dann habe ich noch was, das wäre so High-End, das ist auch für die Atemmessung. Das ist eine sogenannte Nasenbrille. Damit kann man quasi den Atemstrom über die Nase messen und auch damit Atemaussetzer eben detektieren.
Ja, dann los. Dann würde ich es nehmen.
Also, jetzt muss ich arbeiten und du darfst entspannen.
Entspannen. Okay, ich weiß nicht, ob ich das so hinkriege, aber okay. Ah, jetzt werde ich wieder vermessen.
Naja, also wir müssen jetzt die Haube richtig platzieren und dazu muss ich jetzt die Mitte deines Kopfes ausmessen.
Gut. Die zeichnest du dann an mit dem Rotstift, oder was?
Genau.
Jetzt echt?
Mit dem Lip Liner. Ja, aber
okay.
Alles andere sieht man nicht so gut. Das Rot sieht man echt gut.
Alles klar, gut.
Auch bei dunklen Haaren.
Okay.
So. Kannst du mal sagen, einfach so mit dem Finger zeigen, was du denkst, wo die Mitte deines Kopfes ist?
Da so, würde ich sagen.
Ja, dann habe ich mich nicht vermessen. Und jetzt klebe ich da auch die erste Elektrode. So, jetzt muss ich hier noch, ich muss Elektroden hinters Ohr kleben. Genau. Also ich habe hier noch so dieses Peeling.
Das sieht aus wie so ein Gesichtspeeling, oder? Bisschen sandig. Was machst du jetzt damit?
Und jetzt peele ich da einfach so ein bisschen hinterm Ohr.
Ah, und das Peeling kann man jetzt einfach drauf lassen und du klebst jetzt einfach drüber.
Okay. Also das ist jetzt die Elektrode, die ist gefüllt mit so einer Klebeleitpaste, damit die eben nachher gut leitet. Und jetzt klebe ich die da hinters Ohr. So.
Ich habe mir die Elektroden ehrlich gesagt irgendwie größer vorgestellt. Ich weiß nicht warum, vielleicht denkt man das, weil man sich so ein EKG vorstellt, also so Brustaufkleber, aber die sind ja jetzt wirklich nur so Fingerkuppen groß, ne? Oder wieso? Die sehen fast ein bisschen aus wie kleine Kopfhörer, oder? Wie lange brauchst du da so im Durchschnitt, um das alles anzubringen?
Normalerweise kleben wir so 24 am Kopf und dann kommen eben noch ein paar dazu. Da rechne ich so mit einer Stunde.
Also müsst ihr euch vorstellen, ich stecke jetzt unter diese Haube, da sind kleine Löcher drin. Und durch jedes Loch peelt Christine jetzt meinen Kopf und dann klebt sie mit einer Paste die Elektrode da rein. Schon noch fast ein bisschen meditativ.
Genau. Jetzt bekommst du von mir noch 5 Elektroden im Gesicht, um die Augen und dann sind es noch 2 am Kinn.
Ah, okay.
Gibt es noch die 2 Beinelektroden? Da kannst du dich mal da am besten aufs Bett setzen.
Mhm. Also frei atmen ist auf jeden Fall nicht heute Nacht, oder? Ich habe überall jetzt Kabel und so einen Gurt. Ich komme mir vor wie diese Long Runner, die so ein...
so ein Trinksystem.
Ja, genau. Gut. Schick. Okay, also Kabel an den Bauch kleben, check.
Ich hoffe, du fühlst dich auch ein bisschen nach Wissenschaft.
Ja, fühle mich, als ob wundervolle Erkenntnisse überall aus mir in die Kabel strömen.
Genau, und ich stecke dich jetzt an unser EEG-Gerät an. Ich klebe danach noch was drüber.
Bleibt das so über Nacht?
Ja.
Eieiei.
Ja gut, dann würde ich sagen, ab ins Bett.
Willst du noch sagen, schlaf gut, aber stress euch nicht, weil ich fühle mich ein bisschen gestresst in diesem Outfit.
Also Ilka, für dich, schlaf gut, aber stress dich nicht.
Ja, ganz toll, ganz toll. Christine, ich muss sagen, ich habe mir das nach all deinen Beschreibungen vorher irgendwie harmloser vorgestellt. Ja, du hast mal gesagt, ach, man kann da gut mit schlafen und so. Und dann stand ich da am Ende und war wirklich von oben bis unten zugekleistert.
Ja, also vielleicht ist es für mich auch mittlerweile einfach zu sehr Alltag. Aber unsere Probandinnen und Probanden berichten wirklich, dass es in der ersten Nacht, und ich meine, man muss halt sagen, du hast ja nur eine Nacht bei uns geschlafen, ja, dass es in deiner ersten Nacht unangenehm und ungewohnt ist. Viele sagen auch, sie haben geträumt irgendwie so von dieser Laboratmosphäre. Und in der zweiten Nacht geht es dann aber besser. Und in unseren Studien ist es auch genau aus dem Grund so, dass die Probandinnen und Probanden erst einmal bei uns schlafen. Das ist so eine Gewöhnungsnacht, sagen wir. Da schauen wir auch nochmal, sind wirklich keine Anzeichen für Schlafstörungen da. Und erst dann beginnen wir unsere Forschungsmessungen.
Was machst du, wenn die Leute schlafen? Ich erinnere mich, du hast mir durch dieses Intercom gesagt, so, ja, ich fahre jetzt nach Hause, bis dann. Und ich habe aber den Verdacht, dass du noch schön rumgesessen hast. Das musst du jetzt bitte in dem Moment beichten, falls du das getan hast.
Ja, also ich bin nicht direkt nach Hause gefahren. Also normalerweise fahre ich nicht direkt nach Hause und auch in dem Fall jetzt nicht, sondern man schaut schon, schlafen die Probandinnen und Probanden einfach gut ein, passt das alles, hat dann auch schon mal so ein bisschen so ein Gefühl, wie, ja, wie der Beginn der Nacht war. Ja, und dann, wenn die Probandinnen und Probanden aber eingeschlafen sind, dann ist es in der Regel auch so, dass wir mal Zähne putzen gehen, vielleicht noch duschen und uns dann Richtung Bett bewegen. Es ist aber so, dass tatsächlich die ganze Nacht jemand da ist, also auch in diesem technischen Raum, wo man dich dann zum Beispiel auch hören würde, wenn irgendwie was wäre, wenn du Hilfe brauchst irgendwie. Und dann die anderen Leute, die dann noch vor Ort sind, die schlafen dann aber entweder im Labor, was nicht belegt ist, oder wir haben dann natürlich auch irgendwie Matratzen, so zusätzliche, wo man dann schlafen kann.
Ich habe in dem Computerraum gar kein Bett gesehen, das heißt, eine Person bleibt dann wach die ganze Nacht.
Naja, da steht eine Matratze rum. Das heißt, wir legen die Matratze dann einfach auf den Boden und wir haben so regelmäßig Rhythmen. Also meistens alle 90 bis 120 Minuten checken wir das EEG. Das heißt, da schaut man dann einfach, sind alle Elektroden noch da? Läuft das Signal? Gibt es irgendwelche Probleme? Hoffentlich nicht. Und das ist aber tatsächlich auch ein Unterschied zu einem klinischen Labor. Also wenn man wirklich Patientinnen und Patienten hat, dann muss die komplette Nacht jemand da sein, wach sein und das Signal auch anschauen.
Wow, alles für die Wissenschaft. Das ist wirklich ein Aufwand, der da gefahren wird. Mhm. Pass auf, wir machen an der Stelle unseren Schlafmythencheck. Da habe ich was mitgebracht.
Über Schlafen. Mythencheck.
Es gibt ja viele Horrorstories rund um Schlaflabore, dass man dort festgeschnürt wird oder nicht raus darf, dass alles aussieht wie ein Bunker. Und ich habe mal was mitgebracht, wo ich mir dachte, na, aha, vielleicht kommt das ja daher. Nämlich aus einem BR-Podcast. Joana Ortmann, die war unterwegs in der Nähe von Andex in Bayern und da ist in den 60er Jahren ja so ein Schlaflabor eingerichtet worden und da wurden Versuche gemacht, die es vielleicht heute nicht mehr geben würde.
Bitte während des Tages nicht auf dem Bett liegen oder sitzen. Nach Möglichkeit Mittagsschlaf vermeiden. Wenn er unvermeidlich ist, bitte zu Beginn und Ende Mittagsschlafknopf festdrücken und mit geschätzter Schlafdauer ins Protokoll eintragen.
Die Versuchspersonen lebten in diesem Raum, so 20, 25 Quadratmeter groß, mit kleiner Küche, mit Toilette, Dusche. Künstliches Licht natürlich und sie hatten da einige Apparaturen. Also sie mussten für alles, was sie machten, einen ganz bestimmten Knopf drücken, ob das Mahlzeiteneinnahme war, ob das zu Bett gehen war, aber auch das Urin abgeben mussten sie drücken oder Stuhlgang.
Das ist am Ende Jürgen Zuley, Schlafforscher. Und die Folge heißt das Andexer Schlaflabor, die Entdeckung der inneren Uhr. Die Leute waren da wirklich 4 Wochen in so einer Art Bunker und es gab da nur so eine Schleuse, über die haben sie Essen bestellt. Und es wurde eben erforscht, wie schlafen die Menschen, wenn sie überhaupt keinen Kontakt zur Außenwelt haben und zum Licht. Und es klingt wirklich alles super, super horrormäßig. Christine, du kannst uns jetzt sagen, diese Mythen, ja? Was ist an sowas heute noch dran? Würde man sowas heute noch machen?
Ja, und man muss auch sagen, das klingt irgendwie ziemlich horrormäßig, aber ich weiß gar nicht, ob die das in dem Podcast auch sagen, aber es gab durchaus auch Probandinnen und Probanden bei diesen Versuchen, die wirklich auch ganz zentral die Chronobiologie, also die Wissenschaft der inneren Uhr und auch die Schlafforschung vorangebracht haben. Und es gab Probandinnen und Probanden, die haben eigentlich gesagt, auch wir hätten da jetzt auch noch weiterbleiben können. Mhm. Und ganz wichtig ist natürlich auch, die wissen ja, worauf sie sich einlassen. Also es gibt ja sowas wie eine Ethikkommission und eine Einverständniserklärung und so. Das passiert natürlich nicht, ohne das zu wissen. Man kann da jederzeit auch abbrechen. Also das mal dazu auch gesagt.
Aber das heißt trotzdem an diesen ganzen Mythen, man wird irgendwie festgeschnürt, man kommt nicht mehr raus, wenn man möchte, da ist nichts dran, ne?
Nein, absolut nicht.
Und also, das wurde auch früher nicht gemacht?
Nee, also das Ziel ist ja wirklich auch, dass die Patientinnen und Patienten im klinischen Schlaflabor oder auch eben bei uns, dass die so gut schlafen wie möglich. Und wir versuchen auch wirklich so eine Wohlfühlatmosphäre da zu schaffen, ja, damit die sich einfach wohlfühlen. Man kann jederzeit eine Studie ohne Angabe von Gründen und ohne, dass einem da irgendwie Nachteile draus entstehen, abbrechen. Die Türen sind natürlich immer offen. Ja, manche Probandinnen und Probanden fragen zum Beispiel auch vorher, ob sie zu zweit in einem Zimmer schlafen oder mit anderen. Aber du hast es ja gesehen, also das ist so ausgelegt, das ist wie so ein Einzelhotelzimmer bei uns eben. Und auch das ist natürlich einfach ein Beitrag dazu, dass die möglichst gut schlafen können. Also wir wollen da nicht, dass da noch jemand nebenan schnarcht und man das hört.
Dann gehen wir zurück zu meinem Morgen.
So, jetzt merkst du dir am besten, wie lange du denkst, dass du zum Einschlafen gebraucht hast und wie du so geschlafen hast.
Kann man das morgens am besten sagen, sofort nach dem Aufstehen?
Ja, beziehungsweise sonst vergisst man es vielleicht einfach wieder.
Okay, also die Christine fängt an, mich von den Kabeln zu befreien. Das Nasenteil. Sag mal, und diese Paste aus dem Gesicht, die geht dann gut weg?
Ja, die ist durch warmes Wasser einfach löslich.
Okay. Sowas habe ich alles auch auf so richtige große Klumpen noch auf dem Kopf kleben?
Ja.
Fein, das sieht aus wie Zahnpasta. Ja. Jetzt verstehe ich auch, warum du mir hier mehrmals gesagt hast, dass ich hier duschen kann, weil ich echt immer dachte, ach naja, ich dusche doch dann irgendwie danach oder so und jetzt verstehe ich, warum.
Ja, und jetzt verstehst du auch wahrscheinlich, warum wir bei jeder Studie erstmal so eine Probenacht machen.
Mhm. Ah, das klebt, glaube ich, an meinem Hals.
Ja.
Ah, das sind ja auch noch nicht hier, genau. Ah ja, soll ich hier das Klebeband an der Hüfte mal abmachen?
Ich bringe.
Oh, sehr gut. Ah, genau, am Bein habe ich die auch noch. Ja, geht nur mit Sterilium, okay. Gut, dann warte ich, bis du mich befreist.
Siebt?
Oh, nee, es kitzelt eher, wenn du es so vom Kopf ziehst. Den Gurt? Den Atemgurt? Den fand ich gar nicht so unangenehm, wie ich dachte.
Ja?
Also ich dachte, der hält mich vom Schlafen ab, aber war dann doch nicht so.
Die passt ja auch gefühlt überall. Oh, der große Moment.
Ah! Oh, wie das auch so an den verschiedenen Punkten.
Ah! Also,
ah!
So.
Okay.
Es sind einfach zu viele Elektroden. Vergiss man
mal. Ja, jetzt haben wir meinen Kopf abgezogen und dann festgestellt, dass es an meinem Schlüsselbein noch klebt. Ach genau, an der Rippe, den habe ich auch schon völlig vergessen.
Aber so schnell geht's, dass man es dann vergisst.
Ja. Oh. Top.
Gut.
Oh.
Möchtest du duschen?
Ja, bitte. Ich muss mal dazu sagen an der Stelle, wir haben das natürlich ein bisschen gerafft. Das hat schon länger gedauert, das alles loszuwerden. Christine, was mir aufgefallen ist, als ich geschlafen habe im Schlaflabor, ist, es ist ja nicht nur der Schlaf, den man so liebt, sondern es ist das eigene Bett und es ist die eigene Atmosphäre, die man irgendwie braucht, oder? Das ist doch auch ein großer Teil der Entspannung, die wir nachts uns holen.
Ja, total. Also das eigene Bett ist im Idealfall mit Schlafen und vor allem auch mit gutem Schlaf und positiven Gefühlen verknüpft. Und das hat man natürlich im Schlaflabor nicht. Aber deshalb ist es eben auch gerade so wichtig, gerade bei Studien, so eine Gewöhnungsnacht am Anfang zu haben, damit die Leute sich dran gewöhnen, damit sie das ganze Team kennenlernen, damit sie sich dort sicher fühlen und ja hoffentlich auch eben wohl fühlen und gut betreut.
Ja, das Team habe ich kennengelernt. Ich kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich musste zwar nicht aufschreiben, wann ich zum Klo musste, aber das war dann irgendwie trotzdem klar, weil ich nachts deine Kollegin getroffen habe. Voll verkabelt mit meiner Haube musste ich dann da irgendwie raus und bin ihr so ein bisschen in die Arme getorkelt. Und als ich dich am nächsten Morgen getroffen habe, wusstest du auch schon Bescheid, dass ich nachts draußen war.
Ja, sowas wird natürlich brühwarm dann direkt erzählt. Und das ist aber auch wichtig, weil das kann natürlich, wenn man dann aus dem Raum geht, das kann manchmal das Signal beeinträchtigen oder so, dass die EEG-Aufzeichnung stoppt. Und deshalb guckt man dann, wenn man das hört, immer nochmal gut aufs Signal, dass da nichts schiefgegangen ist, damit man keinen Datenverlust hat.
Also man muss auf jeden Fall so gewisse Schamgefühle lernen abzulegen.
Aber jetzt sag doch mal, wie hast denn du bei uns geschlafen?
Schon ein bisschen unruhig, glaube ich. Wir haben ja nachher ein bisschen drauf geguckt. Deswegen weiß ich ja jetzt, was die Daten gesagt haben. Aber mein Gefühl war, es ist halt einfach alles so ein bisschen klinisch. Klar sagst du, es ist ein bisschen wie ein Hotelzimmer. Das würde ich auch fast irgendwie teilen. Es hat nichts von einem Krankenhaus. Aber trotzdem, wie ich eben schon gesagt habe, mir ist da echt aufgefallen, ich brauche dann irgendwie auch so meine Umgebung und ich bin dann gerne vorm Schlafengehen einfach im eigenen Bad und irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich habe so meine eigenen Bücher, wenn ich noch was lesen will und all das. Also, dass man sich auch entspannen kann, weil man zu Hause ist, das ist mir da wirklich nochmal sehr deutlich geworden.
Da hast du total recht.
Aber du hast ja auch die Daten, also warum interessiert dich das dann so sehr, wie ich es sehe? Das musst du nochmal sagen.
Es ist so, dass dein Gefühl, wie du geschlafen hast, das ist mindestens genauso wichtig wie das, was nachher die Daten sagen. Und bei gesunden Schläferinnen und Schläfern passt es auch meistens zusammen. Aber jetzt stell dir zum Beispiel mal vor, da ist ein Proband, der hat gerade die erste Nacht hinter sich und ich muss ja nachher irgendwie beurteilen, ist der für die Studie geeignet oder nicht. Also schläft der gesund und gut? Und dann sehe ich in der Schlafauswertung, naja, irgendwie, der lag ziemlich lange wach und hat sehr unruhig geschlafen und der Anteil des Schlafs an der gesamten Zeit im Bett war relativ gering. Und der sagt mir, nee, ich habe so geschlafen wie jede Nacht. Das wäre so ein Punkt, wo ich dann halt schauen müsste, boah, also vielleicht ist der dann doch nicht geeignet für uns, weil da scheint was im Argen zu sein, was aber für ihn sich normal anfühlt. Mhm. Ja, und aber zum Beispiel so wie bei dir, wenn ich jetzt sehe, okay, du hast jetzt vielleicht nicht so ganz super, super, super gut geschlafen, aber schon ganz okay und hast vielleicht ein bisschen länger zum Einschlafen gebraucht und du sagst mir dann, ja, es war halt so wie die erste Nacht irgendwo in einem Hotelzimmer und ich habe so ein bisschen länger zum Einschlafen gebraucht, dann weiß ich, ah, check, okay, dann gehe ich davon aus, die Ilka, wenn die jetzt nochmal bei uns schlafen würde, dann würde sie auch besser bei uns schlafen.
Dann schauen wir doch mal auf die Daten. Die Stunde der Wahrheit. Wir machen die Auswertung von meinem Schlaf. Ich sehe viele bunte Linien und du erklärst jetzt, was es ist.
Genau, wir sehen jetzt hier im Endeffekt die Daten, die wir aufgezeichnet haben. Das heißt Hirnströme, aber auch Muskelaktivität, die Augenbewegungen, die Muskelaktivität an deinem Bein und auch die Atmung. Mhm. Was man jetzt noch sieht, ist, das ist ja direkt, nachdem wir das Licht ausgeschaltet haben. Das heißt, da bewegst du dich noch so ein bisschen, deshalb sieht das sehr wild aus. Und wir gehen jetzt da einfach mal ein bisschen durch. Ich würde mir jetzt erstmal so einen Eindruck verschaffen davon, wie das bei dir normalerweise so aussieht, damit ich dann eben nachher Unterschiede erkennen kann. zum Beispiel, wenn du dann einschläfst. Genau, und was wir hier zum Beispiel jetzt sehen auf diesen blauen Linien, das sind noch Augenbewegungen von links nach rechts. Also da schaust du vielleicht noch ein bisschen auch rum.
Also in meiner Erinnerung habe ich die Augen sofort zugemacht, aber das macht man trotzdem, oder wie?
Ja, das kann durchaus sein. Und was man jetzt schon sieht, jetzt sind wir so 60 Sekunden weiter. Jetzt siehst du, diese Augenbewegungen, die werden deutlich runder hier. Die sind immer noch da und das sind rollende Augenbewegungen. Also ja, wenn man sich am Abend hinlegt und die Augen zumacht, dann fangen die automatisch einfach an zu rollen. Und je runder diese Augenbewegungen sind, desto entspannter ist man.
Wie lange liege ich da jetzt schon?
Du liegst da 3 Minuten.
Und das passiert schon nach 3 Minuten?
Das fängt sofort an, ja.
Ah.
Vielleicht siehst du das auch schon. Jetzt haben wir hier so Elemente mit dabei. Da ist die Frequenz, also die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde, schon deutlich geringer geworden. Also wenn wir jetzt hier vom braunen Strich zum braunen Strich zählen, dann haben wir da so 3, vielleicht so 4 Peaks, nennt man das. Das heißt, das ist eine Frequenz von 4 Hertz. Also 4 Schwingungen pro Sekunde, das ist schon relativ langsam. Im Wachzustand, da dominiert so 12 Hertz.
Okay, ich muss das, glaube ich, mal ganz kurz erklären. Wir haben da so halt diese ganz schnellen Auf- und Ablinien. Und wie die Christine sagt, wenn es langsamer wird, dann sieht es wirklich aus wie 2, 3 schöne, süße Berggipfel. Müsst ihr euch das Matterhorn vorstellen oder so? 2, 3 Mal das Matterhorn. Und wenn es schnell ist, dann ist es einfach so eine Art Krakellinie. Bedeutet, ich bin auf dem besten Weg einzuschlafen, ja?
Genau. Ich würde sogar sagen, dass du hier schon in einer ganz leichten Schlafphase bist. Also, dass du da schon in diesem Schlafstadium 1 bist, was eben so dieser ganz leichte Schlaf ist. Genau, also wir können mal festhalten, ich würde jetzt so aus dem Bauch heraus sagen, dass du hier ungefähr 8 bis 9 Minuten gebraucht hast, um einzuschlafen.
Das klingt für mich wenig. Ich hätte gedacht, das wäre mehr, weil es hat sich für mich angefühlt, als musste ich nochmal die Bettdecke irgendwie ganz anders hinlegen und ich weiß nicht, dann wurde mir nochmal so ein bisschen kalt und ich glaube, es hat länger gedauert. Ich hätte jetzt so auf, weiß nicht, 12 bis 14 hätte ich jetzt auf jeden Fall getippt.
Ja, das kann auch gut sein. Jetzt schauen wir gleich mal, wann du das Schlafstadium 2 erreichst. Weil das ist meistens eben das, wo man das Gefühl hat, dass man eingeschlafen ist. Mhm. Und das kann durchaus ein bisschen später sein. Wir sehen jetzt auch hier, da bewegst du dich nochmal. Das heißt, da hast du dir eben vielleicht nochmal die Decke eben neu gerichtet.
Wie viel Uhr war das?
Jetzt haben wir 0.44 Uhr, also jetzt sind 12 Minuten.
Ha! Wow! Nicht, das ist ja krass, dass man das so genau sagen kann. Warum weiß man das so genau? Ich hätte nie gedacht, dass ich das tippen kann.
Auch wenn wir glauben, dass die Zeitschätzung im Schlaf sehr schlecht ist, so schlecht ist sie eigentlich gar nicht. Hm. Genau, und jetzt schaue ich eben mal nach dem Zeitpunkt, wo wir das erste Mal sehen, dass du da mit Sicherheit richtig eingeschlafen warst. Also in diesem Schlafstadium 2. Und ich würde sagen, das ist nach 14 Minuten.
Christine, ich finde es so krass, wie akkurat das ist.
Ja, es sind halt biologische Signale und die sind schon relativ akkurat. Ja.
Ja, aber auch, dass ich das wusste, so hey, ich glaube, ich bin so nach einer Viertelstunde ungefähr eingeschlafen und das Gerät sagt dann 14 Minuten.
Also es spricht aber auch für deinen Schlaf. Also gesunde Schläferinnen und Schläfer können das in der Regel relativ gut schätzen. Bei Insomniepatientinnen und Patienten, also Menschen mit Ein- und oder Durchschlafstörungen, die haben manchmal große Probleme, den Schlaf richtig einzuschätzen.
Gucken wir mal aufs große Ganze. Wir haben uns ja jetzt nur so die ersten Sequenzen angeschaut von dem, was du da aufgezeichnet hast. Das sind so diese Wellenbewegungen für alle da draußen, die es nicht so ganz vor Augen haben. Du hast mir aber auch noch so eine, ich sag jetzt mal, zusammengefasste Auswertung gemacht. Was kann man da überhaupt über den Schlaf lernen in solchen Auswertungen?
Also diese Auswertung, genau, die basiert natürlich auf den Daten, die wir da in der Nacht aufgezeichnet haben, also auf deinen Hirnströmen vor allem, aber auch auf den Augenbewegungen und der Muskelspannung. Und die habe ich in unsere kleine KI geschoben, diese Daten. Und da bekommt man dann innerhalb sehr kurzer Zeit eine sehr schöne Auswertung. Ich bräuchte dafür viel, viel, viel länger und das wäre wahrscheinlich auch nicht so genau. Genau, und was wir dann sehen, ist zum Beispiel eben, wie deine Schlafeffizienz war, also wie hoch der prozentuale Anteil an Schlaf an der gesamten Zeit, die du im Bett gelegen bist, war. Und es waren bei dir ungefähr 92%. Das ist total super.
Wahrscheinlich also normal, ja?
Das ist völlig normal. Und ich denke aber, wenn du jetzt zu Hause schläfst, dann ist dieser prozentuale Anteil noch höher. Also ich denke, da gehst du wahrscheinlich eher so Richtung 94 bis vielleicht sogar 96%. Genau. Hm. Und jetzt nach der Auswertung hast du auch nur 5,5 Minuten gebraucht, um einzuschlafen. Also der Algorithmus, den wir da verwendet haben, der war wahrscheinlich ein bisschen sensibler als mein Auge. Und ja, also 5,5 Minuten bis zum ersten ganz leichten Schlafstadium. Und was wir auch sehen ist, du bist 17 Mal aufgewacht.
Das ist total krass, weil daran kann ich mich wirklich überhaupt nicht erinnern. Ich erinnere mich an ein einziges Mal. Mhm.
Das ist vollkommen normal. Also wir wachen ja so 20, also im Daumen gepeilt, 20 bis sogar 30 Mal pro Nacht auf. Und wir bekommen das in den seltensten Fällen mit, also als gesunde Schläferinnen und Schläfer. Ja.
Und wir haben hier ja auch so eine Schlafstadienaufteilung. Da kann ich an der Stelle mal sagen, wer mit diesen ganzen Schlafstadien noch nicht so viel anfangen kann oder mehr dazu wissen möchte, wir haben eine Folge dazu gemacht. Wenn ihr wollt, hört euch die an. Die werden aber auch von der KI hier so schick dargestellt, oder? Da steht, wie viel REM-Schlaf, wie viel Tiefschlaf.
Mhm, genau. Und jetzt bei dir ist es auch alles total im normalen Bereich, also alles super. Bei Patientinnen mit Schlafstörungen, da schaut man dann natürlich nochmal genauer hin, ob die jetzt zum Beispiel wirklich sehr wenig Tiefschlaf haben oder, ja, das ist jetzt eine Auswertung, die habe ich bei dir jetzt auch nicht gemacht, aber da würde man sich dann vielleicht auch nochmal anschauen, haben die Atemaussetzer, also so Atemaussetzer, oder der Verdacht, dass jemand Atemaussetzer hat, das ist ein ganz prototypischer Fall, warum man ins Schlaflabor geht.
Dafür hatte ich ja diese Nasenbrille auch an, ne?
Genau, und das haben wir uns in den Kurven auch angeschaut, nur jetzt hier bei der KI-Auswertung habe ich es jetzt nicht mit reingenommen. Da war bei dir aber auch nichts. Und genauso wenig hat man bei dir irgendwie so Beinbewegungen gesehen. Also du hattest ja auch zwei Elektroden an den Beinen, wo man die Muskelspannung eben messen kann. Eine Schlafstörung sind auch so ruhelose Beine. Da haben die Leute immer wieder das Gefühl, sie müssen die Beine bewegen. Und das stört natürlich total beim Schlafen. Und das misst man dann eben auch im Schlaflabor. Aber da war bei dir auch nichts zu sehen.
Genau, und ich wollte ja noch von dir wissen, ich hatte ja so eine Elektrode auf dem Kinn, ob man da was sehen konnte, weil mich interessiert hätte, ob ich sowas wie Zähneknirschen oder so gemacht habe. Aber das konnte man auch nicht erkennen, ne?
Nee, hat man jetzt auch nicht gesehen. Also es scheint jetzt nicht so stark gewesen zu sein, dass man das auch irgendwie auf dem Kopf in den Elektroden gesehen hat. Wenn man so richtig die Zähne zusammenbeißt, dann sieht man das auch tatsächlich auf den Elektroden am Kopf. Da war es jetzt aber nicht so bei dir.
Das ist echt interessant. Also ihr würdet sehr genau sehen, wenn da irgendwelche Dinge vorliegen, die irgendwie nicht normal sind und wenn sich jemand nicht wohlfühlt, dann kann schon eine Nacht irgendwie zeigen, hey, vielleicht geht's in die Richtung und vielleicht ist das das Problem.
Ja, was man aber auch sagen muss, ist, dass bei den Patientinnen und Patienten mit eben so einer Insomnie, also Ein- und oder Durchschlafstörungen, das betrifft ja ganz, ganz viele Menschen in der Bevölkerung und da machen wir sicher auch bald noch eine Folge dazu. Mhm. Bei denen sieht man häufig, dass der Schlaf eigentlich ganz okay ist. Also da sieht man, die beschreiben das ja häufig sehr, sehr dramatisch. Die sagen dann, ich habe nur 2-3 Stunden geschlafen. Und dann sieht man eben aber auch in so einer Analyse im Schlaflabor, dass die eigentlich doch 6-7 Stunden schlafen. Dann gibt es eben so einen ganz krassen Unterschied zwischen subjektivem Eindruck und dieser objektiven Messung. So, Ilka, was ist dein Fazit?
Mein Fazit ist, ich habe es mir alles leichter vorgestellt. Es ist ein wahnsinniger Aufwand, den du jeden Abend betreiben musst, um an Menschen zu forschen, klingt so blöd, aber weißt du, Erkenntnisse zu gewinnen, meine ich?
Mit Menschen zu forschen.
Mit Menschen zu forschen. Dieses ganze EEG-Kleben, ja, die ganze Technik, die da auch hintersteckt, das ist der Wahnsinn, muss ich wirklich mal sagen. Und ich habe größten Respekt vor den Menschen, die an euren Studien teilnehmen und da mitmachen für die Wissenschaft. Mhm. Was hast du aus meiner Nacht im Schlaflabor mitgenommen? Konntest du da noch irgendwas Neues draus mitnehmen?
Ehrlich gesagt, nee.
Hätte ich auch also nicht erwartet.
Ich habe das schon so oft gemacht. Ich habe so viele Nächte selber dort geschlafen und Probanden betreut. Das ist halt einfach mein täglich Brot.
Und es ist auch schön. Ich bin sehr froh, dass du das machst und ich kann jetzt viel mehr nachvollziehen, wie du arbeitest. Ja, Christine, und an der Stelle wünschen wir allen am besten irgendwie eine gute Nacht mal wieder, oder?
Ja, schlaft gut. Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.